Auf geht's, let's go, let's go, let's go.
Okay, let's go.
Das glaubt ja kein Mensch.
Hallo und herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Es ist Montag, der 13. April 1905 und bei mir ist der Mann von den Hinterhofsängern, der die meisten Flugmeilen gesammelt hat in der vergangenen Saison oder in dieser Saison, in den vergangenen Tagen, Monaten und überhaupt, glaube ich, seit er zurück ist von seiner Weltreise, Domi Theiss.
Die Umweltsau sozusagen, der Hinterhofsänger, oder?
Ich würde sagen, der mit der meisten internationalen Erfahrung.
Oh ja, das passt wunderbar zu meinem Sim. Das nehme ich gerne an. Ja, vielen Dank, Jan. Freue mich, hier zu sein nach zweimal 90 Minuten Mewa Arena. War auch schon lange nicht mehr im Stadion, von daher. Aber jetzt Donnerstag, Sonntag als Vorbereitung natürlich hier drauf. Habe ich mir mal einen persönlichen Eindruck nochmal gemacht.
Thema persönlicher Eindruck und was mitnehmen. Hast du unseren Vorschlag mitgenommen, mal hier den Dildo-Trainer zu interviewen?
Aber natürlich. Ich hatte ihn schon vorher angefragt, aber die TSG Hoffenheim möchte im Saisonendspurt leider nicht, dass Christian Ilzer zu From Coach to Coach kommt. Aber ich soll zum späteren Zeitpunkt nochmal nachfragen.
Ich bitte darum, also die TSG Hoffenheim sehr penibel darauf bedacht, dass nicht noch ein Interview fällt. Der Herr Theiss, der fragt immer so komisch nach.
Betreff war auch Dildo einfach nur.
Der Podcast mit Tiefgang und Domi Theiss.
From Coach to Dildo.
Ja, das T in Coach steht für Dildo.
Alter, das ist gut.
Oh Mann, also die Stimmung ist eigentlich gelöst. Ja, also du kommst auch mit guter Stimmung aus der Mewa Arena raus, nachdem du endlich mal wieder da gewesen bist.
So.
Wie war denn jetzt mal, um dich direkt von deiner fachlichen Expertise zu lösen, wie war denn die emotionale Erfahrung?
Schön. Also man muss ja sagen, Donnerstagmittag bin ich einkaufen gegangen. Man muss ja irgendwie die Selbstständigkeit auch mal irgendwie ein bisschen nutzen, die Vorteile, die paar, die es davon gibt. Und schon mittags im Kaufland, wie viele Leute mit Mainz 05 Trikot rumgelaufen sind und was so in der Stadt auch los war, jetzt fernab von Treffen und wir laufen hoch, war schon krass zu sehen. Da hast du schon gemerkt, oh, hier ist wirklich was passiert und heute ist ein besonderer Abend. Und ich fand die Stimmung im Stadion auch sehr geil. Choreo war ja auch cool, war jetzt nicht die größte, die es bisher gab, aber insgesamt eine starke Kulisse. Europapokalnächte sind eh irgendwie nochmal mit einer anderen Magie. Ich war ja auch bei Aston Villa gegen Lille vor zwei Wochen bei der England-Tour. Das war auch einfach geil. Donnerstags abends da rein, alles voll, ein Bierchen geholt und du hörst diese Hymne einfach. Und auch wenn es die Conference League-Hymne ist, scheißegal, das macht einfach Bock so. Und das Spiel
mir irgendwas davon, ist mir egal, was du mich
einfach, komm,
spiel das Sandmännchen, ist mir wurscht.
Alles dasselbe, ne. Ja. Deshalb, und du warst ja auch im Stadion, ich glaube, dir ging es nicht anders, oder? Diese emotionale Atmosphäre hat einen schon gecatcht.
Die war krass. Ich fand sie diesmal noch krasser als bei anderen Spielen tatsächlich, was auch einfach die spielerische Leistung dann hergegeben hat, weil das kommt einfach noch dazu. Also du kannst ja so viel...
So eine Symbiose einfach.
Ja, total. Also du kannst ja Input geben, wie du willst. Wenn das nicht mit dem Platz und der Mannschaft resoniert, dann bist du so ein bisschen supporttechnisch auf verlorenem Posten.
So,
ja, genau. Aber das war in dem Fall überhaupt nicht so. Und ich kann auch schon mal sagen, ich bin nach 20 Minuten freiwillig Bier holen gegangen, aber nicht für mich... sondern für alle anderen, weil ich mich einfach mal emotional runterregulieren musste. Und ich bin über die Balustrade geklettert, weil wir haben da ja keine Treppe mehr und stehe dann da im Mundlauf und feuer da einen raus, einfach so ein Jubelschrei nochmal. Das Tor war schon lange vorbei, so, aber einfach, weil ich so gehypt war von der Leistung, die Leute um mich herum sind dermaßen erschrocken und die Ordner auch. Gute war, ich musste dann meine Karte nicht mehr vorholen, als ich die Hände voller Bier hatte, weil sie genau wussten, wer ich war.
Die kannten die Stimme.
Ja, das Arschloch kenne ich, das habe ich mich vorhin so erschrocken. Das war, also ich musste mich tatsächlich mal kurz runterregulieren, raus, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ich war so geflasht und es hat mir so einen Spaß gemacht und die Stimmung ist mir so ins Blut gegangen und ich bin in der ersten Viertelstunde stimmungstechnisch flat out gegangen. Ich hatte auch gar keine, also ich glaube nach 20, 25 Minuten war die Stimme weg. Also da hättest du ölen können, was du willst, da ging gar nichts mehr. Und so sehr hat mich diese Symbiose halt gepackt und das kannte ich bisher so nicht, das kannte ich so ab zweiter Halbzeit, wenn du, oder irgendwas Wichtiges und kurz vor Ende nochmal und aber dann auch so diese Rudelbildung am Ende nochmal bei Straßburg. Junge, da haben die Leute um mich herum auch noch ein paar neue Wörter gelernt. Und ich sag mal so, das war kein Französisch, ne?
Schwierig, schwierig, schwierig.
Nein, es hat einfach Spaß gemacht. Also einfach, das war wirklich Katharsis und ich hab, aber es hat auch mein Wochenrhythmus komplett zerschossen, weil ich dann das Gefühl hatte, Freitag ist Sonntag. Und ja, war aber nicht so.
Also, aber könntest du dich dran gewöhnen, oder? An den neuen Wochenrhythmus.
Schon, aber ich merke auch, ich habe das ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, und da ging es uns allen anderen ging es auch so, wenn du Auswärtsfahrt, dann noch Europa unter der Woche, dann noch ein Heimspiel und dann wieder Europa hast, irgendwann merkst du bist so ein bisschen aussupported, weil du gibst ja schon wirklich viel Gas
Energie rein.
Und, ja, total. Ich finde das auch irgendwo, muss ich sagen, da wo wir stehen, wir sind zentral hinterm Tor auch, das gehört auch so ein bisschen dazu, du machst mit, du hüpfst mit, weil sonst, du bist Teil des Stimmungskerns, so, ist auch in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass du das Spiel nicht lesen kannst parallel oder so, aber du gibst Energie rein und du nimmst dann aber halt auch mehr Energie raus, wenn du aus dem Stadion gehst. Also es trägt dich auch länger über die Woche, als wenn du es jetzt nur geguckt hast, sage ich mal, zu Hause.
Ja, und es ist ja am Ende so eine Energie, die im ganzen Stadion dann schwebt, ne? Und dann kann man sagen, okay, das eine geht vom Platz nach oben über oder von der Tribüne nach unten auf den Platz. Aber ich fand, da war es halt wirklich so eine Symbiose. Und du hast gefühlt, jeder war so auf positiv gepolt, jeder war auf so, ja klar, gewinnen wir heute gepolt und es ist eine besondere Nacht und das hast du, finde ich, extrem gespürt so, die Vorfreude war ohnehin da, du hast mit Straßburg dann einen Gegner gehabt, der klang erstmal saukrass und am Ende hat sich entpuppt als zahnloser Tiger mit nutzlosem Ballbesitz, aber ohne wirkliche Waffe, wo ich auch die ja maßlos überschätzt habe, wenn das die hundertprozentige Qualität von denen war, die sie sonst haben, weiß ich nicht, wird man dann am Donnerstag sehen, ob sie noch quasi anderes im Repertoire haben, aber wahnsinnig, wahnsinnig gelungene Nacht und ja, also hat Bock gemacht und zum ersten Mal kam wirklich so der Gedanke für mich an Leipzig näher. Weil vorher, klar, viele spinnen sich so das zusammen und sagen, aha, wie cool wäre das, Ende Mai, nochmal ein Highlight, nach der Bundesliga-Saison auch. Aber ich dachte mir so, ja, gut, das ist noch so lange hin. Aber ich glaube, jetzt, vor allem, weil du ja danach, also Vallecano wäre schon krass, aber du hast halt nicht danach Crystal Palace oder was ist die andere Mannschaft?
AEK Athen ist auch noch drin.
Aber sind die nicht?
AEK Athen ist gegen Rayo Vallecano.
Aber gegen Vallecano, aber der andere Zweig mit und Donetsk, die sind ja dann auch quasi in dem anderen Pfad. Daher, da ist schon was drin und ja, die Spannung ist da.
Ich fand, was du vorhin gesagt hast zum Thema Trikots nochmal so geil. Also die Trikotdichte in der Innenstadt nimmt merklich zu. Und die Mitgliederanzahl steigt quasi parallel zur Trikotdichte in der Innenstadt. noch hängen überall die 30.000. Tatsächlich sind es inzwischen über 31.000, wie im Stadion verkündet worden ist. Stabile Anzahl, also Mainz 05 wächst und scheinbar auch nachhaltig, was mir total Freude bereitet. Und das in einer Saison, die ja nun wirklich nicht leicht war oder schönen Fußball geboten hat, sondern weil sich die Leute, ja, ich würde sagen, fast noch ein bisschen die Nachwehen auch von Henriksen noch mitgenommen gefühlt haben und gesehen haben, oh, da ist was, da kann ich hin, das macht ja Spaß, das macht ja Laune und dieses graue Maus-Ding ist so ein klein wenig weg, obwohl wir mit Urs Fischer unsere süßste, graueste Maus an der Seitenlinie haben, die es gibt und das meine ich total positiv, aber der Vibe ist einfach ein anderer und du hast das Gefühl, der Verein ist zum ersten Mal wirklich größer als die handelnden Personen, was ja früher mit Klopp, Tuchel, Heidel und name it, schwierig nicht der war. Fall gewesen ja, ist. Ja,
ja. Ja und der Verein ist halt viel präsenter, finde ich, in der Stadt. Das fällt mir bei kleinen Dingen auf, wie zum Beispiel das Gefühl, in jedem Laden gibt es irgendwas zu Mainz 05 zu kaufen. Also sei es im Müller, wo du, keine Ahnung, dein Mainz 05 Mäppchen kaufen kannst oder sonst. Und in vielen anderen Läden auch. So, das war früher nicht. Dann da am Rathaus, was umgebaut wird, hängt ja immer noch dieses Mainzer International. Und an so vielen Ecken in der Stadt ist halt einfach der Verein präsent. Und ich finde, das ist eine Sache neben der anderen Sache, dass halt sportlich da was angezündet wurde mit dem Beginn von Henriksen, wovon Mainz halt immer noch krass profitiert. Aber deshalb siehst du dann an einem Donnerstag um 13 Uhr, wo die Safe nicht irgendwie vorglühen waren, sondern einfach gedacht haben, ich bin so stolz auf meinen Verein, ich gehe jetzt hier durch die Mainzer Neustadt mit meinem Dominic Kor-Trikot und mit meinem Schal einfach schon rum, auch wenn ich nur einkaufen muss oder mir einen Döner holen muss.
Dominic Kor-Trikot ist ja mehr so eigentlich Altstadt, ja, oder? Ach so. Also welche Spielertrikots, mit welcher Beflockung siehst du, also ja, ehrlicherweise.
Neustadt ist klar.
Das Neustadt ist klar. Ja, das High Rocks per se. Ja. Ja. Ich sag mal Hipster und Trendbehinderte. Also ganz klar, wen da haben wir?
Ja, Tizi.
Tizi.
So, ist ja logisch.
Von daher, wen haben wir denn in der Altstadt?
Können wir denn
Stefan Bell ist in der Altstadt. Ja, Robin
Findest
Zentner.
Du?
So, ja, das sind so die Alteingesessene, die Mense, weißt du, da weiß ich, was ich hab.
Die hätte ich auch eher so nach Rechtsheim verpflanzt oder so.
Warum nach Rechtsheim?
Ja, nochmal ein bisschen.
Robin Zentner wegen dem Fluglärm, oder?
Sozusagen.
Weisenau ist mit in der Verlosung.
Ich überlege gerade, so ein Amiri ist für mich hier irgendwie die Altstadt.
Nee, Amiri gehört für mich doch eher so ein bisschen zu den neureichen Gonsenummern und so.
Gonsenummer?
Ja.
Bube.
Ja, so ein bisschen.
Ja, überlegen. Wen haben
immer
wir
mit so einem latenten Drang zu Eintracht.
Ja, dann so Geraldo Becker, das ist dann so Zollhafen unten.
Findest du? Ja, okay. Mhm. Ja, fühle ich so ein klein wenig.
Doch, dann wird schon schwierig, du.
Wer ist denn?
Wer ist so Oberstadt, frag ich mich gerade. Wer ist Oberstadt für dich?
Boah, ganz schwieriges.
Philipp im Vene ist für mich Mr. Ja, Oberstadt.
Ja,
so.
Mr. Oberstadt, ja. Absolut.
Hier war ein guter Style, nicht mehr so der Studi und so, aber immer gern, wo ich dachte, dem wird auch ein Glas Wein irgendwie in der Hand immer gut stehen, den sieht man schon, der hat auch schon mal irgendwie drüber gesprochen.
Aber immer noch die französische Bulldogge dabei.
Ja, ah, genau, ja. Auch alles so mit einem kleinen Vorgärtchen und so. Da
Cassie
den.
Passt fast auch in dieses,
ja,
Muster rein.
Ja, ja, den hätte ich da auch gesehen, so. Wen packen wir denn nach Mainz 3? Okay, nee, jetzt.
Wir hören jetzt auf mit der Beleidigung. Ich frage mich aber eher, wen sieht man am häufigsten auf dem Marktfrühstück? Also ich meine jetzt nicht als Spieler, sondern als Flock. So, welcher Spieler hat die trinkfestesten Support? Oder welchen Spieler muss man sich am häufigsten schön trinken?
Boah, ich war am Samstag nicht auf dem Marktfrühstück, da habe ich noch viele gesehen. Ich war leider ein bisschen ausgenockt körperlich. Aber ich würde sagen, schon Amiri, oder?
Das kann natürlich sein. Es ist ja halt auch immer so, da sind ja auch viele Wiesbadener dabei, die stehen so ein bisschen, ach so, auf dieses, ne? Aber ja. Tatsächlich würde ich ja sagen, am trinkfestesten sind, glaube ich, die Dominic Kor-Supporter. Weißt du, für jede Grätsche einen Schluck oder so. Grätschen trinken.
Ja, oder die Rheingau-Fraktion von Robin Zentner.
Oh.
Einen guten Riesling,
ja,
die Riesling-Fraktion.
Stimmt. Wobei, ich glaube auch Paul Nebel, den dürfen wir ja nicht vergessen, Paul Nebel.
Ach, ist stimmt, halt, ja, Neustadt.
Ja genau, Zollhafen.
Ja.
Das ist
ja.
Zollhafen in Perfektion, in Ausführung. Auch wenn er sich gerne mal am Dom ablichten lässt, aber er gehört schon mehr in die,
ja,
Neustadt.
Verortet auf jeden Fall da.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir jemanden flocken würdest, das ist eine schwierige Frage für einen Journalisten, aber du bist gebürtiger Menser. Wo schlagen denn deine Sympathien hin?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Puh. Da wäre ich schon. Ich struggle gerade zwischen Sano, weil ich habe gefühlt nur Vlogs von Sechsern, also vor allem von englischen Sechsern. Oder tatsächlich dann Amiri. Ja, ja, ja. Einer von beiden.
Ich muss ehrlicherweise sagen, mit Sano täte ich mich schwer. Nach wie vor, aufgrund der Umstände, muss ich einfach offen zugeben. Ist aber jedem gegönnt, der das Trikot gerne tragen wollen würde. Tatsächlich tue ich mich immer schwer mit Vlogs überhaupt. Deswegen verliere ich mein Herz dann eher, oder ich drucke mein Herz auf den Rücken bei Leuten, die lange dabei sind. Und dann ist es eher ein Bell. Ich habe den Fehler einmal gemacht mit Jonas Hofmann. Das mache ich nie wieder. Und deswegen,
never fell in love with a lone player.
Erinnere mich jetzt nicht an meinen rothaarigen Innenverteidiger mit holländischem Pass. Also da kriege ich die Krise, wenn ich daran denke. Nee.
Seppo.
Ja, genau. Also, ob es ein Bello wäre, ob es ein Robin, ja, wäre, sowas.
Muss schon ein Spieler auch sein, deshalb wäre es jetzt eher bei mir Amiri, der auch mit dem Publikum was macht. Also, wie gesagt, ist bei mir jetzt eh kein Thema als Journalist und nicht Mainz-Fan. Also
das wäre nicht mal stabil, als Journalist in der Pressingzone auftauchen.
Habe ich auf jeden Fall bei Darmstadt 98 schon Journalisten gesehen. Da wurde aber mal mehr als die kleine Faust geballt auf der Pressetribüne, als die Lilien das 1-0 geschossen haben. Also ich sag mal so, da sind schon sau viele Fanreporter, jetzt nicht bei Darmstadt 98, sondern generell einfach dabei. Das ist schon auch im Journalismus zu sehen und das liest du oft auch, aber das siehst du dann auf der Pressetribüne schon auch sehr.
Und ich glaube, der Magie einer europäischen Nacht kann sich auch kein Journalist zu 100% entziehen und schon gar nicht, wenn es deine Heimatstadt ist oder wenn du hier groß geworden bist oder wenn du hier lange schon lebst, dann ist das, glaube ich, eine ganz schwierige Kiste. Aber wir reden heute nicht nur über das Spiel gegen Straßburg, sondern auch über das Spiel gegen Freiburg. Und das war ja tatsächlich 9. gegen 8. Und Freiburg hat seit 5 Jahren nicht mehr gegen Mainz verloren. Das müssten die letzten 9 Spiele in der Bundesliga gewesen sein. Mainz hat aber seit 7 Heimspielen und seit 10 Spielen übergreifend nicht mehr verloren, ist also ungeschlagen in der Bundesliga. Die letzten 5 hat man sogar gewonnen, ist deswegen ja einstellig geworden in der Tabelle. Und was auch noch auffällig ist, die Dauerbrenner bei Freiburg und bei Mainz, du hast ihn schon angesprochen, Kai Schusano und Maxi Eggestein haben keine Spielminute bisher verpasst in der Bundesliga. Und was das Ganze nochmal besonders gemacht hat, das Hinspiel war das letzte Spiel für den eben erwähnten Henriksen. Also war schon ganz schön was geliefert und eigentlich, weil beide Mannschaften auch noch im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs unterwegs sind und Deutschland repräsentieren, klang vieles nach einem ganz, ganz engen Spiel und ohne zu spoilern kann man sagen, das wurde's auch. Und dann würde ich sagen, kleine Schlückchen nehme, ich spiele schon mal einen Thementrainer ab, mit dem ich einen leichten Hint gebe, worüber wir auch noch reden werden. Und dann hören wir uns gleich ganz ruhig hier.
Also das ist ja ganz klar Elfmeter. Also, ich verstehe es nicht. Wir haben Videobeweis, wir haben alles da. Die Schiris werden immer geschützt. Immer müssen wir alles schönreden. Es steht 1-0. Das ist ein ganz klarer Elfmeter. Dann kriegt Leverkusen den Elfmeter, der vielleicht gar keiner war. Dann ist es so klar wie der. Und ja, wenn ich das gerade sehe, ich bin schockiert. Ich hatte das im Spiel jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ja, sehr unglückliche Leistung vom Schiri, muss ich so knallhart sagen. Sehr, sehr enttäuschend, wenn du so eine Szene siehst, dann kann man den Schiri auch nicht mehr in Schutz nehmen, weil irgendwann reicht es auch und irgendwann dürfen die Spieler auch was sagen, weil wenn wir Fehler machen und alles, werden wir auch bewertet und ja, vom Schiri eine katastrophale Leistung. Katastrophale Leistung, ja.
Domi, bevor wir nach Baden abbiegen, gurken wir nochmal nach Straßburg. Donnerstag ist dann das Auswärtsspiel, das Rückspiel. Und ich sag mal so, das Hinspiel hat auf jeden Fall Mut gemacht.
Ein Feuerwerk von Beginn an. Das war, wo fangen wir an eigentlich? Es sind eigentlich für mich 2 Spieler, die in dem Spiel nochmal mehr für mich unterstrichen haben, dass die viel zu gut für Conference League sind. Und sau einfach jetzt, weil beide getroffen haben, aber Kai Schusano wurde ja schon viel drüber gesprochen, aber ich muss auch sagen, Stefan Posch läuft crazy unterm Radar. Also beide haben einfach jede Aktion von denen Hand und Fuß. Die haben eine Spielintelligenz, die haben eine Entscheidungsqualität. Das ist Wahnsinn. Stefan Posch ist so gut auch in so kleinen Dingen, wie er mit seinen Armen arbeitet, sein Bein vor das Bein des Stürmers stellt und so. Und so als früherer Innenverteidiger, das dann so zu sehen, da denke ich mir so, oh geil, der macht so viel kleine Dinge, die oft einfach nicht so auffallen im Vergleich zu dem, was Stürmer machen, so gut. Und die beiden waren irgendwie sinnbildlich für die Qualität, die Mainz auch einfach auf dem Platz hatte. Mainz so stark, so viele Torschüsse nach frühen Balleroberungen in der ersten Hälfte, eine gute Effizienz in den ersten 30, 35 Minuten, voll verdient geführt und da gab es auch kein Wenn und Aber, außer das einzige Fragezeichen war, warum steht es nur 2-0, aber das ist natürlich auch Jammern auf hohem Niveau, aber war einfach ein Sinnbild dessen, wie gut Mainz 05 in dieser ersten Halbzeit vor allem war.
Und diese ersten 20 Minuten waren für mich die besten 20 Minuten in dieser Saison. Ich würde sogar so weit gehen, für mich mit Top 2 der besten 20 Minuten, die ich jemals bei Mainz 05 gesehen habe. Direkte Konkurrenz für mich. Ein Spiel unter Bo Svensson gegen Hertha BSC. Ich weiß nicht mehr, wie hoch das ausgegangen ist. Sehr hoch war auf jeden Fall. Wo man unfassbar auch mit Ball gespielt hat. Das war auch sehr beeindruckend. Da hatte Stefan Kuhner damals zu uns gesagt, das war das beste Spiel, das ich jemals von Mainz 05 gesehen habe. Und wenn Kuni das sagt,
Kunatscher Ritterschlag, das hat schon einiges zu heißen.
Ne, deswegen, aber diese 20 Minuten, du hast das Selbstvertrauen gesehen in den Aktionen, du hast die Hacke gesehen, die da ausgepackt wurde im Spielfluss.
Ja.
Also wirklich mit Struktur.
Diese Überzeugung im Spiel, ne, jedes einzelnen Spielers.
Unglaublich. Und du kannst es nicht einfach nur erklären, mit Erfahrung hat eine ganz junge Mannschaft mit einem Altersschnitt von 21 Jahren geschlagen, sondern das war wirklich dominant auf einem Niveau. Das sieht man bei Mainz 05 als Mainz 05-Fan selten, an alle, die neu dazugekommen sind, an die Neuankömmlinge unter den 31.000. So häufig wird das nicht passieren. Aber ich stimme dir auch zu, Stefan Posch, für mich most underrated Player, wirklich auch in der Innenverteidigung, generell in der Bundesliga. Zusammen übrigens, werden wir nachher nochmal drüber sprechen, mit einem Matze Ginter, auch für mich ein unfassbar starker Innenverteidiger. Und die Offensivqualitäten, die beide übrigens auch mitbringen, aber in dem speziellen Fall Poschi, abartig gut. Hast du ja auch nochmal gegen Freiburg gesehen. Also den Schuss von da aus. Ich habe vorm Fernseher gesessen, weil ich es nicht mehr ins Stadion geschafft habe, weil ich von der Autobahn kam. Und der stand da und ich so, schieß. Es war einfach, ja. Dieses Gefühl war einfach so da. Du kennst es, ne? So, Fackel. Mach, tu es. Komm,
let's go.
Und dann schießt der Schieß und du siehst es einfach schon in der Haltung und weißt, yo, wird arschgefährlich.
Ja, und ich saß da in dem L-Block und hab quasi von hinten diesen Ball da so aufs Tor fliegen sehen. Dachte, ja, okay, safe geht er rein. So, hab dann aber auch erst im Real Life gesehen, dass der ja noch dran war, Atubolo. Aber gut, so viel zu Freiburg. Sind ja noch bei Straßburg stehen geblieben, ne, weil...
Vielleicht mal kurz zu Straßburg, weil es ist ja kein... Also Straßburg, wir müssen, glaube ich, ein paar Worte zu dem Verein verlieren, auch weil ja die eigenen Fans, die eigenen Supporter konsequent gegen, ja, nicht gegen den eigenen Verein, aber gegen den eigenen Owner, gegen den eigenen Inhaber wettern. Und zwar, indem sie die erste Viertelstunde nicht supporten. Und ich fand das ein starkes Zeichen, ein Plakat hochzuhalten, dass man sich mehr für einen gerechteren Fußball in Europa gemeinsam einsetzen muss. Ich glaube, es wäre auch von den Mainz-Fans mehr honoriert worden, wenn nicht genau in dem Moment ein Tor gefallen wäre für die Mainzer. Aber ich finde das an der Stelle einfach mal wichtig zu erwähnen. Ich finde das stabil, seinen eigenen Verein als mündiger Fan dann auch mal so out zu callen. Denn, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Straßburg ist quasi Chelsea B und Teil eines Multiclub-Ownership. Und das ist durchaus eine problematische Kiste.
Ja, ich finde, das ist halt, die haben halt komplett ihre Seele verloren, weil reiner Farmclub und ich finde, da muss man auch nochmal einen Unterschied machen, weil dann sagen auch viele, ja, Red Bull Salzburg ist auch ein reiner Farmclub für Leipzig. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite finde ich, ist bei dem RB-Konstrukt aber ein großer Unterschied, dass die schon ja sehr, sehr spannende Welttrainer auch oder große Trainer entwickelt haben und dass die auch quasi maßgebend waren für das, was die österreichische Nationalmannschaft momentan auch so erfolgreich macht, so diese DNA. Deshalb muss man, finde ich, immer zwischen diesen Multi-Club-Ownerships noch ein bisschen unterscheiden, weil das in Salzburg hat für mich schon eine gewisse fußballinhaltliche Identität. Ne? Wenn wir jetzt nur über den Verein reden, hat Red Bull Salzburg für mich jetzt gar keine Vereinsidentität. Aber Straßburg hat weder das eine noch das andere. So, und deshalb fände ich das, als wenn ich jetzt Anhänger von Straßburg wäre und das wäre mir passiert, wäre das auch ein Grund, den Verein dann auch zu verlassen, wenn sich daran nichts ändert. Und deshalb auch stabile Aktionen auf jeden Fall von den Fans, da weiterhin jedes Spiel auch drauf zu verzichten, auf den Support in der Anfangsviertelstunde.
Ja, und ich finde, es ist auch deswegen nochmal erwähnenswert, weil es gerade in diesem Wettbewerb jemanden gibt, der auch davon betroffen ist. Und das habt ihr vielleicht nicht auf dem Schirm. Und das ist Crystal Palace. Warum spielt Crystal Palace als FA Cup-Gewinner in der Conference League? Weil eigentlich müssten die ja Europa League spielen. Ja, aber nein, denn der Grund ist eben Multi-Club-Ownership. Denn der Hauptinvestor von Crystal Palace hat auch bei Olympique Lyon investiert und du darfst nur einen gewissen Anteil haben oder darfst du nicht überschreiten. Ich glaube, es sind 45% zu einem bestimmten Stichtag. Das ist aber passiert und Lyon ist ebenfalls für die Europa League qualifiziert und damit darf Crystal Palace nur, in Anführungszeichen, in der Conference League ran. Und das Thema ist, ich möchte das auch nochmal ausführen, weil du gerade RB erwähnt hast. Also dieses Thema Multi-Club-Ownership ist so seit 98 relativ prominent, weil damals AEK Athen, den vielleicht auch die einen oder anderen jetzt kennen, weil sie auch im Conference League Viertelfinale stehen, Slavia Prag und Vicenza Calcio im Viertelfinale des Cups der Cupsieger damals den gleichen Investor hatten. Und danach ist es dann verboten worden, dass du den gleichen Investor in einem Wettbewerb haben darfst. Und das war damals die britische Investmentfirma ENIC. Und was man sich immer klar machen muss, ist, egal wer da rein investiert, die hoffen auf einen Return of Invest. Und dann ist es genauso wie wenn ihr ETFs habt beispielsweise oder Aktien oder wie auch immer. Ihr kennt das, wenn ihr diversifiziert, minimiert ihr das Risiko und erhöht eure Gewinnchance. Und genauso ist das, wenn ich mir Fußballvereine kaufe. Je mehr ich davon habe, desto geringer ist mein Risiko und desto höher ist der Return of Invest möglicherweise auch hinterher. Da gibt es zwar auch Unterschiede, wie das angegangen wird, aber es ist quasi wie bei der Börse, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und Vereine werden so, und macht euch das bitte bewusst, zu Spekulationsobjekten. Das heißt nicht, so wie Domi erzählt hat, dass man bei RB nicht auch eine fußballerische Idee dahinter haben kann. Aber frag mal bei Austria Wien nach oder bei anderen Vereinen, wenn sich ein Investor dann zum Beispiel zurückzieht, dann bleibt danach eine tote Hülle übrig. Da ist gar nichts mehr. Und wenn sich RB jetzt aus Leipzig beispielsweise zurückziehen würde, wäre dort nichts mehr. Und guckt einmal, und das war nicht Multiclub-Ownership, aber ähnlich, auch Investorenfußball, wie es um Vereine wie den VfL Wolfsburg bestellt ist, wo ein Ausstieg vom VW durchaus ein Thema ist oder ein Reduzieren der Geldmittel, die da reingehen, oder bei Bayer Leverkusen als ehemalige Werkself, das ist dann existenzbedrohend für diese Vereine. Und ich rede da nicht von der Seriosität, wie dort gewirtschaftet wird, sondern es geht darum, dass etwas, das Menschen am Herzen liegt, zu einem Spekulationsobjekt wird. Und vielleicht kann man das an der Stelle nochmal erwähnen. Und ich möchte euch unbedingt einen Podcast empfehlen. Die haben das fantastisch aufgearbeitet. Ist im WDR, ist von der Sportschau Sport Insight. Hört euch das an, wir werden es euch in den Shownotes verlinken. Die erklären das nochmal dezidiert, was auch das Problematische an dem Ganzen ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn dann Vereine wie Freiburg und Mainz als eingetragene Vereine gerade so erfolgreich den deutschen Fußball auf internationaler Ebene vertreten. Ein Land, wo 50+1 gilt und wo man ja eigentlich sagt, oh, die Farmers League, die Farmers League. Ich würde sagen, die Farmers League fährt gerade die Ernte ein.
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass dieser Fact mit, dass das 1998 zum ersten Mal der Fall war, finde ich crazy, weil ich dachte, das kam erst so in den 10er Jahren von Red Bull, dass sie die ersten gewesen wären, aber krass mit AEK, Slavia und Vicenza Calcio, auch nochmal einen neuen Verein kennengelernt, interessant.
Den Artikel verlinke ich euch auch, ist der Ballaster, also auch das kann man nochmal gut nachlesen, ja.
Ja. Nee, aber am Ende ist es halt, es gibt auch genügend Beispiele von belgischen und holländischen Clubs, die in so einer MCO drin waren, die wurden einfach ausbluten gelassen. So. Da waren wirklich die Fans mit auf die Straße gegangen, bitte investiert da mal Geld rein, weil die hatten die einfach nur und wollten die so als Low Invest einfach nur halten, in der Hoffnung, dass die dadurch, dass im Fußball irgendwann nur noch mehr Geld drin ist, alleine Wertsteigerung drin, das haben aber quasi nichts investiert so und die haben die einfach ausbluten lassen und irgendwann waren die halt tot, die Vereine so und sind halt auch sportlich dann abgestiegen. Da steckt viel hinten dran und auch wie gesagt immer unterschiedlich, deshalb finde ich, muss man diese MCOs jeweils nochmal einzeln betrachten, aber das Schöne ist ja, dass nicht nur MCOs erfolgreich sind, sondern auch EVs und
da lohnt es sich auch Mitglied zu werden.
So. Aber ich würde noch eine Sache zu Straßburg sagen, ganz gerne, weil ich muss schon sagen, ich fand es krass, wie eindimensional die gespielt haben. Und was denen halt ja komplett gefehlt hat, war so eine K.O.-Spielmentalität. Die haben da halt gezockt, als wie ich mittwochs in der Soccerhalle so in Bingen. Wenn ich jetzt den halt nicht gewinne, jetzt Duell, ist auch nicht so schlimm, dann bleibe ich halt stehen und die haben halt, also das muss man ja auch sagen, da hat alles Mainz in die Karten gespielt. Es war Heimspiel, es war eine tolle Stimmung, Mainz war sehr, sehr griffig, gute Aggressivität gab, gute Abstände, aber der Gegner hat halt auch Mainz sehr, sehr wenige Aufgaben gestellt so und das soll den Erfolg auch gar nicht schmälern, weil du musst erstmal auf der anderen Seite so gut spielen noch mit den Mitteln, die du hast und wenn dann die Diskussion über die verschiedenen Marktwerte gibt, klar, Straßburg höhere Marktwerte als Mainz, aber am Ende scheißegal, weil Mainz 5 hatte die Einstellung für so ein K.O.-Spiel, Straßburg nicht, Straßburg hat einfach nur Flachpässe gespielt, bedingungslos Flachpass, nutzloser Ballbesitz und ich dachte mir so, also wann fangen die an mal so ein bisschen Plan B zu entwickeln. Es gab nichts, es gab keine Intensität, es gab keine Sprints, es gab keine Tiefenläufe. Die haben keine langen Bälle oder mal Diagonalverlagerung angespielt. Die haben keine 1-gegen-1-Situation am Flügel mal auflösen können. Die hatten auch kein brutales Tempo. Die waren körperlich auch einfach unterlegen. Von der Größe her, muss man ja auch sagen. Fand ich auch irgendwie krass zu sehen. Hab mich dann gefragt, wie groß der Impact dieses argentinischen Stürmers sein muss,
der ausgefallen ist
so. Ob der quasi schon 50% von diesem Spiel ausmacht. Weil so dachte ich mir, das sind schon irgendwie ganz gute Zocker, aber zahnlose Tiger, weil die mit ihrem Ballbesitz gar nichts anfangen können und Mainz 05 aber vor sau wenig Aufgaben gestellt haben. Und da bin ich einfach fürs Rückspiel mal gespannt, ob die andere Ideen verfolgen, als sie die Mainz gebracht haben, weil das war nicht eines Viertelfinalisten würdig.
Es war insgesamt ein, unwürdiges Auftreten des Gegners, geprägt von Respektlosigkeiten bereits vor dem Anpfiff, also sich dahin zu stellen und in den gegnerischen 16er zu gehen und schon mal die gegnerischen Fans ein bisschen zu provozieren, habe ich mich schon gefragt, sag mal.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was war da?
Wir stehen ja relativ früh auch im Stehblock.
Ja.
Und bereits vor dem Warmmachen, also bei der Platzbegehung, haben die gedacht, ah, wir gucken uns mal hier die Stehtribüne, der geht noch ein bisschen näher an. Mach mal was. Das kannst du, ich sag mal, wenn das ein altgedienter italienischer Recke macht, dann weiß ich, was dahinter steckt. Ansonsten war das für mich leider ein französischer Wichtigtour in dem Kontext. Also das hat nichts mit Respekt zu tun. Du hast dann gesehen, Philipp Tietz guckt das von Weitem an, hat sich seinen Teil gedacht und war so, yo, ihr seid auch noch Kinder. Also es war, es hat nicht nur einer getan, dann hat sich irgendwie noch ein Freund so an die 16er-Kante gestellt, wollte das wohl ein bisschen filmen oder so. Also es war wirklich grenzwertig vom Auftreten her, wo ich persönlich gespürt habe, also Jungs, ihr seid vom Kopf her überhaupt nicht da, wo ihr gerade hingehört. Ihr konzentriert euch null auf das, was vor euch steht. Ihr seid jetzt schon mit der Kulisse beschäftigt, die ihr scheinbar so nicht habt. Ja, und ihr wisst, was hier für eine Stimmung gleich aufkommen wird. Ihr habt also schon den Vibe gespürt. Ihr habt euch jetzt schon quasi ergeben. Das hatte ja nichts, womit du... Also was sollte der Zweck dieser Aktion sein? Du hast höchstens noch deinen Gegner mehr darauf auf die Sinne geschärft, zu sagen, so, euch schulen wir gleich mal richtig ein, damit ihr mal weiß, damit ihr wisst, was hier eigentlich gerade Sache ist. Und das, diese Respektlosigkeiten und ich sag auch mal, fast schon schlechte Erziehung, die hast du bis ans Ende des Spiels gemerkt, wo dann Amindo Sieb noch in die Rudelbildung verwickelt gewesen ist, weil da jemand nachtritt, obwohl das Spiel schon klar verloren ist, neben der Seitenlinie und dann wieder die gegnerischen Fans provoziert. Und dass dann ein Stefan Posch hingeht und sagt, also jetzt ist mal gerade, er hat den Mensa gemacht, oi, er belangt's. Du Dachlatt, du Luftbumm, du Hohlrolle.
Geh fort.
Ja, genau. Da hast du dich halt echt gefragt, so was soll das denn jetzt gerade?
Ja.
Und da hast du einfach gemerkt, die hatten keinen Plan außer provozieren.
Die waren aber auch nicht emotional auf dem Level, muss man sagen.
Nein,
also
gar nicht.
Normalerweise würdest du es ja auch checken mit einer gesunden emotionalen Intelligenz, wie du damit umgehst, ne? Bitter halt für Stefan Posch, dass er da die gelbe Karte noch gesehen hat, weil wenn er im Rückspiel nochmal gelb sieht, wäre er im Halbfinal-Hinspiel auch gesperrt. So wäre schon ein immenser Verlust. Von daher jetzt am Ende wirklich fand ich es mehr als ärgerlich, dass das dann so geendet ist. Aber wie gesagt, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, wie bei Straßburg, dass ich da drehen soll.
Spielt ja Mainz auch total in die Karten, weil ja. Straßburg hat jetzt zwar ein Heimspiel, aber sie müssen kommen. Und wenn Urs Fischer eins kann, dann ist es den Matchplan dafür zu entwickeln, dass jemand kommen muss. Und ich sag dir ganz ehrlich, je länger das Spiel dauert und je länger du nicht dieses eine Tor schießt, desto offener wirst du und desto konteranfälliger wirst du. Und ich glaube, wir müssen uns emotional darauf einstellen, dass Amindo Sieb mit seinem Tempo das finale Tor schießen wird, um Mainz 05 ins Halbfinale zu schießen.
Dann wende ich mich vom Fußball ab. Nein, Spaß. Ich finde, du hast ja schon angesprochen, das war halt auch, dass sie mal wieder einzeln in Führung gegangen sind, Mainz 05. Ist halt prädestiniert für diesen Fischerfußball und hab da mal geschaut, im Jahr 2026, also bis jetzt auf das Freiburg-Spiel, lag Mainz nur in 3 Spielen hinten von den ganzen Spielen, jetzt Januar, Februar, März, April und hat sogar von den 2-0-1 Rückständen noch 2 getreten gegen Wolfsburg und gegen Leipzig und nur gegen Dortmund gab es dann dieses 0-4. Also du warst halt brutal oft in dieser Führungssituation und dann dieses 5-3-2 Mittelfeldpressing, schnelles Umschalten über einen schnellen Stürmer. Das ist schon prädestiniert dafür. Deshalb habe ich mich da halt auch gefragt, wie ist es am Ende, wenn Mainz öfter in Rückstand gerät? Weil unter Henriksen war ja auch letzte Saison auch so oft in Führung geraten, dann halt weitergespielt, Gegner kommen lassen und dann auch stark ausgekontert über eine Power. Wie wird es dann, wenn das unter Fischer einfach öfter mal der Fall ist? Welche Lösungen haben sie? Und da sind wir ja auch eigentlich schon beim Freiburg-Spiel, weil genau. Du hast diesen Rückstand dann gehabt in der kurz nach der Halbzeit, ich glaube 47. Minute oder so, durch Lukas Höhler, durch den Kopfball nach Einwurf. Und da hast du schon gesehen, da stößt die Mannschaft dann schon an Grenzen, vor allem was der Kader am Ende hergibt.
Aber da siehst du auch schon, dass Fischer an einer Lösung arbeitet. Und er macht das, was wir bei Henriksen die ganze Zeit gefordert haben. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Henriksen und Fischer, den wir jetzt schon sehen nach 15 Spielen aus Fischer, also 15 Spiele Bundesliga aus Fischer. Er stellt das System um. Zack, Viererkette. Ja, machen wir jetzt.
Und er setzt halt in den Mittelpunkt immer den Gedanken, was braucht die Mannschaft jetzt in dem Moment, um erfolgreich zu sein, ne? Und du sagst, es bringt dann in der 70. Opfert quasi ein Achter, um drei Stürmer vorne hinzustellen. 10 Minuten später, als immer noch 0-1 steht, opfert er einen Innenverteidiger, Viererkette und stellt dann auf Doppelspitze oder eigentlich auf ein 4-2-4 um, also eigentlich auf 4 Angreifer vorne und probiert das und ist da halt sehr pragmatisch und wie du sagst, in Lösung. Und das ist mir gegen Straßburg schon aufgefallen, muss ich jetzt auch mal sagen, weil ich glaube, als ich beim letzten Mal da war, kam es durchaus wahrscheinlich kritisch rüber, was ich über Fischer irgendwie gesagt habe zu dem Zeitpunkt. Bleibe ich auch in Teilen dabei, aber ich finde es spannend, dass Urs Fischer für eine eigene Art Fußball steht. So. Momentan redet ja jeder, wie muss man sich anpassen im Fußball, weil alle entweder nur noch Mann gegen Mann vorne draufjagen oder mit einer Fünferkette ganz hinten tief im Block stehen. So. Und dann reden alle darüber, okay, die 4-4-2-Raute ist sowieso jetzt raus, damit können wir nichts mehr gewinnen und so. Und alle orientieren sich auch daran, okay, dann machen wir jetzt auch alle Fünfer tiefer Block oder Angriffspressing Mann gegen Mann. Was macht Urs Fischer? Mir alles scheißegal. Ich spiele 5-3-2 Mittelfeldpressing bis zum Verrecken. Und das spielt keine andere Mannschaft so krass. Also Freiburg hat auch nochmal einen anderen Stil gehabt, kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, so die auch in ihrem Mittelfeldpressing drin sind. Und da Mann gegen Mann spielen, das fand ich auch sehr interessant irgendwie, weil es auch irgendwie eklig zu bespielen war. Aber Fischer zieht da sein Ding durch, hat seinen eigenen Stil irgendwie und kann trotzdem, egal welcher Trend irgendwie kommt und wann man was irgendwie nicht mehr tun sollte, zieht er weiter in seinen Dingen seit Jahren durch und hat damit einfach Erfolg. Und ich finde das beeindruckend, weil Trainer, die Einfachheit des Fußballs weiterhin verfolgen und damit erfolgreich sind, finde ich teilweise noch viel spannender als die, die es zu komplex machen oder sehr, sehr komplex machen.
Vor allen Dingen, weil das ja schafft, schon Unterschiedsspieler, die individuelle Qualität mitbringen, wie ein Sano, wie ein Amiri, auch ein Paul Nebel, weiterzuentwickeln. Und der lässt ihnen auch Freiräume. Wenn sie bestimmte Aufgaben erledigen, dürfen sie Freiräume haben. Und das ist ein Ansatz, der sehr, sehr gut funktioniert, Stand jetzt. Ne? Muss man gucken, wie geht's weiter. Aber im Moment, glaube ich, kann man sehr, sehr glücklich sein. Und es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Freiburg und Mainz oder vielleicht zwischen Schuster und Fischer in diesem Kontext. Und das ist so ein bisschen der Approach Defensive First. Als Beispiel, Freiburg hat gegen Celta Vigo nur 3 Schüsse zugelassen. Also dann hast du schon eine Idee davon. Die haben trotzdem 3 Stück vorne gemacht. Also gute Defensive und hohe Effizienz ist das Stichwort. Genau das, was wir ja dann schlussendlich auch bei Mainz 05 immer mehr sehen. Und wenn die Effizienz höher gewesen wäre, und damit greife ich noch einmal zurück auf Straßburg, und da waren sich auch alle irgendwie bei Straßburg einig, sie können dankbar sein, dass sie nicht 3-0, 4-0 nach Hause geschickt worden sind. Mainz 05 ist noch nicht auf diesem Entwicklungslevel wie der SCF, auch wenn es viele Parallelen gibt, aber da sind sie einfach eine Saison anderthalb weiter in dieser Entwicklung und ich finde es spannend zu sehen, ob Mainz 05 sich da auch hin entwickeln kann. Aber, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dann wird der Unterschied zwischen Freiburg und Mainz nochmal sehr, sehr deutlich. Nicht nur, dass Freiburg in der jüngeren Vergangenheit das DFB-Pokalfinale erreicht hat, man hat es vielleicht nicht so auf dem Schirm. Freiburg hat über 80.000 Mitglieder, Mainz 05 hat jetzt knapp über 30.000 Mitglieder. die haben da unten auch nicht dieselbe Konkurrenz. Ich glaube, der nächste größere Konkurrent ist dann Basel und das ist schon über die Grenze drüber. Aber trotzdem ist das nochmal eine andere Entwicklungsstufe. Und vor dem Hintergrund, sich so teuer gegen Freiburg zu verkaufen, in einer an sich schwierigen Saison, finde ich aller Ehren wert.
Ja, vor allem, weil du, gut, jetzt haben beide Mannschaften schwere Beine gehabt, aber du hast gesagt, für mich ist Mainz eine Mannschaft, wenn alles normal läuft, für Platz 10 bis 14, vom Kader her einfach nur, und Freiburg schon Platz 6 bis 10 am Ende, wenn alles normal läuft, aber wenn du schaust, was in Freiburg halt von der Bank dann auch noch kam, ne, ja, Niklas Beste, Vincenzo Grifo und Co., das ist einfach nochmal eine andere Qualität und die Mannschaft spielt halt mit der Achse schon länger so zusammen auch, ne, und Julian Schuster ist halt auch ein Trainer, der vorher die Mannschaft ja auch schon bekleidet hat als Co-Trainer, also diese Gruppe
und
an
Spieler.
Sich, ja, und die Gruppe an sich ist halt einfach viel, kann schon viel weiter sein, als es Mainz ist und deshalb braucht man die auch gar nicht so zu vergleichen, aber man muss es einfach auch dazu sagen und du siehst halt bei Freiburg, da sitzt alles. Die haben gefühlt auf jede Aufgabe, die ihnen gestellt wird, defensiv eine klare Antwort. Da weiß jeder, wer den Tiefenlauf aufzunehmen hat, wer mal nach vorne rausstechen muss als Innenverteidiger und beide Teams sind halt einfach in der Organisation gegen den Ball brutal gut, vor allem in der Organisation um den zweiten Ball unfassbar gut, sind mit die besten Teams, die da die nach zweiten Bällen die meisten Balleroberungen haben. Und dann war es ja schon fast folgerichtig, dass ein Standard dieses Spiel irgendwie entscheiden muss. Und du hast eben ja auch gesagt, Mainz war am Anfang mit den besseren Chancen im Spiel, wie gegen Straßburg. Gegen Straßburg trifft Mainz, gegen Freiburg nicht. Und dann ist es ein Standard, der das Spiel quasi so zum Kippen bringt. Weil auch ich fand, nach dem 1-0 von Freiburg hatte Freiburg auch ein, zwei Großchancen ja noch.
Auf jeden Fall. Ja, Batzi auch wieder Ex-Freiburger. Ich finde, der hat durchaus zwei Tore verhindert. Gerade diese kurze Kopfballchance von, wer war das?
Mansambi aus 5, 6 Minuten, Metern.
Ja, bärenstark gehalten. Für mich Batzi wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel, nachdem er ausgerechnet gegen Straßburg so ein bisschen auch einen Wackelfuß gehabt hatte und auch gegen Hoffenheim nicht ganz sicher gewesen ist mit Poschi zusammen. Straßburg, Entschuldigung, streich das. Gegen Hoffenheim war es mit Poschi, wo beide so ein bisschen nicht so ganz sattelfest gewesen sind. Und dann liefert er jetzt wieder so eine Leistung ab. Für mich eins mit Sternchen wieder. Also Batzi macht wirklich große Freude. Und weil du es vorhin erwähnt hast, möchte ich aber noch eine Sache erwähnen. Es gibt eine große Gemeinsamkeit. Ich meine, Freiburg, Mainz, El Simpatico. Ja, wie auch immer, ist mir wurscht. Aber wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ausgerechnet zwei eingetragene Vereine in Europa, in Deutschland vertreten, ist bewundernswert. Jetzt nehmen wir den FC Bayern noch dazu, die ja gerade gegen Real Madrid auch das Hinspiel im Bernabeu gewonnen haben. Und dann fällt dir ganz schnell auf, Freiburg, Bayern und Mainz sind die drei Mannschaften, die meisten Einsatzminuten bei selbst ausgebildeten Spielern haben. Und wenn du jetzt aber nochmal auf die Unterschiede guckst, wie ist das genau gerade bei Freiburg-Mainz, dann merkst du schon, dass der Output bei Freiburg ein anderer ist. Die schaffen es wirklich konsequent pro Saison ein, zwei Jugendspieler den Schritt in den Profikader zu ermöglichen. Und das hat Mainz 05 in den letzten Jahren, aber auch in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz so gut hinbekommen, diesen Übergang von der Jugend aus dem NLZ hoch in den Profikader und sie dann längerfristig zu binden, was Freiburg auch sehr, sehr gut macht, vielleicht auch nochmal andere Mittel hat. Aber das ist auch nochmal so ein Unterschied neben der Breite, die sie an Qualität einfach inzwischen im Kader haben. Du hast es angesprochen, wenn die da einwechseln, Vincenzo Grifo, wenn du ihn einwechseln kannst, ist schon abartig. Gut, wir haben jetzt Nadim Amiri und dankenswerterweise wieder Titi eingewechselt. Aber
sah nicht so schlecht aus.
Wir haben ja auch noch mit der B11 gespielt. Nee, aber die kommen halt aus einer langen Verletzungsphase jetzt. Ne? Also gerade Titi und Amiri auch mit seiner Fersengeschichte, dass die noch nicht bei 100% sind und die würden normalerweise Stamm spielen. Und da ist mir noch ein Punkt wichtig zu erwähnen, das vergisst man ganz schnell. Bei Mainz 05 ist gefühlt eine komplette Stammelf verletzt eigentlich. Also von Robin Zentner über Stefan Bell, über Andreas Hanko Olsen, Amiri, Titi, Silas, name it. Also es ist wirklich krass und das sind alle Spieler, die durchaus Ansprüche hätten, in der ersten Elf zu stehen. Und dann jetzt gerade da zu stehen, wo du stehst, auch nochmal einfach in diesem Unterschied zu Freiburg, fand ich das besonders auffällig. Und dieses Spiel bietet sich ja auch an. Wir haben es ja gesagt, was ist der große Unterschied? Also Hinspiel Henriksen, das war das letzte Spiel, 4-0 auf die Mütze bekommen. Und wenn du dir anguckst, wie gut Mainz 05 jetzt organisiert ist, nochmal diesen Unterschied zu Henriksen aufzumachen, allein im Verteidigen. Klar, Fischer legt da auch den Fokus mehr drauf als Henriksen. Aber Mainz ist ja wirklich unter Henriksen blind teilweise angelaufen. So ein wirklich starres nach vorne verteidigen, wo du häufig zu spät gekommen bist. Entweder bist du hinterhergelaufen oder du hast dir eine rote Karte abgeholt. Das war ja dieses Ding. Aber eine Gemeinsamkeit ist mir doch aufgefallen in diesem Spiel. Sie hatten nicht die Lösungen für vorne, konnten also nicht diesen Einfluss aufs Spielgeschehen nehmen und zack, regen wir uns wieder über den Schiedsrichter auf.
Du regst über den Schiedsrichter auf.
Ich rege mich über den Schiedsrichter. Naja, ich möchte sagen, auch Urs Fischer
hat
es auf der Pressekonferenz auch nochmal erwähnt. Felix Zweier fand ich tatsächlich mit einer nicht sonderlich guten Leistung. Die Linie gerade in der zweiten Halbzeit war absolute Grütze. Für mich ist das übrigens auch von Höhler bei diesem Einwurf ein Foul an Sano mit beiden Händen im Rücken. Wenn du sagst, du lässt das laufen, dann musst du es aber als Linie durchgehend laufen lassen und er hat es konsequent bei Mainz 05 weggepfiffen. Ähnliche Geschichte übrigens auch. Becker, der Atubolu bedrängt, wird sofort weggepfiffen. Batz wird bedrängt, es wird nicht weggepfiffen. Also da waren schon so ein, zwei Sachen, wo ich mir dachte, oh Kollege Zweier, jetzt reicht's mal gerade. Und wenn dann DAZN es selbst noch sagt, also jetzt fallen gerade die 50-50-Entscheidungen alle in Favor auf Freiburg, dann ist das keine glückliche Spielleitung. Und bei so einem knappen Spiel, und wir können drüber hinwegsehen, weil uns geht es super, das konnten wir vorher unter Henriksen nicht, das ist, glaube ich, der fundamentalste Unterschied. Aber in so einem knappen Spiel entscheiden solche Dinge einfach. Und von mir aus, lass es ein Einwurf für Freiburg gewesen sein, das bezweifle ich schon, wenn ich mir die Bilder angucke. Ein Matze Ginter zum Selbstschutz darf die Kabine in der Halbzeit nicht mehr verlassen. Der hat durchgehend geblutet, Verdacht auf Nasenbeinbruch, den musst du vom Feld nehmen, zum Selbstschutz. Ehrenwert, ja, hat sich irgendwie aufgerieben und blutend weitergespielt, ist aber auch nicht sonderlich hygienisch, ehrlicherweise, und aus Gründen auch verboten eigentlich. Und dann in der 81. Minute von Felix Zweier so, ja, aber jetzt ist es mir aber zu viel. Das ist für mich der absolute, ja, das ist dann der absolute Ausdruck einer Linie, die absolut nicht mehr gegeben war in der zweiten Halbzeit.
Mir ist jetzt nicht so aufgefallen, aber ich achte generell ehrlicherweise nicht so auf Schiris, weil mir geht das alles sehr auf den Sack, muss ich sagen, die ganzen Schiri-Debatten, die natürlich einen Grund haben. Also es wird sich jetzt nicht grundlos darüber aufgeregt, über die Schiedsrichterentscheidung, über VAR-Einsätze und so. Ich achte halt einfach nicht mehr drauf, weil ich finde, auch jeder Verein sollte sich in erster Linie darauf konzentrieren, was du selbst beeinflussen kannst. Und das macht Urs Fischer sehr gut. Also wann hat Urs Fischer mal Schiris groß kritisiert? Auch im Spiel sehe ich den nur ein- bis zweimal so richtig gegenüber dem vierten Offiziellen aufbrausen.
Gegen Zweier, aber in diesem Spiel gab es mal direkt einen Austausch in der ersten Halbzeit, wenn es noch im Offiziellen
ja, ist. Ja, was ich halt scheiße finde, ist, das war ja auch ein Thema und nicht nur in dem Spiel, ist dieses generelle Halbzeitpfiff. Und Günther ist ja dann hin zu ihm, hat sofort Gelb bekommen.
Schuster auch?
Ist auch zu ihm hingegangen und sofort Gelb. Der hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er in alle Himmelsrichtungen einmal Gelb, Gelb, Gelb zeigt. Und ich denke mir, also wo kommen wir denn dahin, wenn wir nicht mal darüber einfach reden können? Klar kannst du jetzt darüber reden, als Freiburger Trainer müsstest du dann dir auch sagen können, es bringt doch nichts. Es ist entschieden, der wird dann nicht nochmal den Halbzeitpfiff zurücknehmen. Ja, kann man reden. Aber was ist das denn für eine Art und Weise, dass da grundsätzlich einfach so eine Abwehrhaltung und das logischerweise attestierst du dem Schiri ja eine gewisse Arroganz, weil er nicht mit dir reden möchte dadurch so. Und das will der Schiri vielleicht aber gar nicht übermitteln. Es ist nur das, wo sie vielleicht auch dazu angehalten werden, weil es ist ja nicht nur Felix Zweier, der das so handhabt, sondern noch andere auch. Und das finde ich einfach das, wo ich auch, das ist einfach nur nervig.
Es ist vor allen Dingen ein kommunikativer Fehler, also in der Regelsetzung. Du kannst nicht sagen, wir müssen mehr erklären, beispielsweise beim VAR, aber dann sagen, wenn ihr mich ansprecht, dann gibt's sofort Gelb. Das sind zwei verschiedene Richtungen. Du willst mehr kommunizieren, darfst aber nicht mit den Spielern kommunizieren. Es ist auch für die Spieler auf dem Feld einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und das alles unterminiert komplett die Souveränität des Schiedsrichters. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, Matze Ginter ist gerade erst komplett ausgetickt und hat eine sehr hohe Strafe gezahlt. Ich meine, es sind 15.000 Euro, weil er nach dem Bayern-Spiel gegen die Schiedsrichtertür getreten hat. Der ist jetzt nicht als Rambo per se bekannt. Ja, also wir haben einen Punkt erreicht, wo es ungut ist, weil die Vereine es instrumentalisieren. Wir merken das bei Mainz 05 bei Einzelspielern, beispielsweise bei Dominic Kor. Da werden dann Einwurfstolperer auf einmal mit Gelb geahndet, das ist komplett drüber. andere Vereine probieren sich darauf zu setzen. Du hast Vereine, die systematisch sich beschweren. Ich meine, wir hatten es die Bayern vor dem Union-Spiel, die dann groß angeklagt haben, wo sich dann Union Berlin bedankt hat und gesagt hat, ja, schön, und jetzt haben wir das nächste Spiel, wir wissen genau, wie dieser Schiedsrichter pfeifen wird. Das setzt ja auch wieder Druck auf diese Schiedsrichter. Und der DFB muss da ganz, ganz dringend ran und eine Lösung schaffen und möglichst solche Fehler, wie du sie gerade aufgezeigt hast, ja, beim VAR müssen wir mehr kommunizieren, aber ansonsten wollen wir auf dem Platz nicht mehr sprechen. Wollt ihr jetzt mehr kommunizieren oder weniger kommunizieren? Ihr sollt nicht mit dem Stadion kommunizieren, das ist relativ egal. Die Entscheidung verstehen wir hinterher von selber schon. Ja, aber sprecht mit den Spielern, weil sonst, es geht doch um dieses permanente drauf Eingerede. Und wenn du eine strittige Situation hast, dann musst du selbst das Fingerspitzengefühl haben, zu sagen, okay, verstehe schon, warum ihr mit mir reden wollt. Und das geht mir tatsächlich ein bisschen verloren. Du hast aber auch vollkommen recht, wenn du sagst, das Spiel ist nicht durch Felix Zweier entschieden worden, sondern Mainz 05 hatte nicht die Effizienz. Ein Silvan Widmer hatte eine Riesenchance. Ehrlicherweise muss die rein. Ein Dominik Kohr hat eine große Chance. Ehrlicherweise, der muss aufs Tor. Und dann können wir uns zwar hinterher über den Schiedsrichter aufregen, müssen aber im Gegensatz zu der Ära unter Henriksen sagen, wir hatten hier tatsächlich die Möglichkeiten, das Spiel anders zu entscheiden und haben es nicht getan. Und ich denke mir ehrlicherweise auch, vielleicht ist es gerade gut, vor Straßburg nochmal ein Spiel verloren zu haben, wenn auch knapp und ein bisschen ärgerlich, um jetzt den nötigen Drive zu haben, nochmal in Europa mit dem richtigen Biss ranzugehen.
Dass du nicht denkst oder auch nicht in Versuchung kommst, denkst, es läuft und float von alleine aus schon, ne? Sondern dass du mit einem gewissen Grundzorn, Grundaggressivität auf jeden Fall in dieses Spiel reingehst, weil du was gut machen willst wieder. Ich finde, dass sie sich, du hast jetzt die beiden Großchancen in der Schlussphase angesprochen, die kamen nur zustande aus meiner Sicht, weil Urs Fischer was gemacht hat, was Bo Henriksen halt nie gemacht hat, im Sinne des Spielstands zu wechseln und neue Dinge auszuprobieren. Denn ich finde, mit dem ersten Doppelwechsel kam schon viel rein. Mit dieser Umstellung dann auf drei Spitzen und später dann auf vier Spitzen ist einfach eine ganz andere Dynamik in dieses Spiel reingekommen. Du kamst öfter in die Box, der Gegner hatte Probleme zuzuordnen, du hast einfach den Gegner vor neue Aufgaben gestellt. Bo Henriksen hätte das bis zum Ende in seinem 3-4-3 mit 1-1 Wechseln durchgespielt. Vielleicht wäre es mal gut gegangen, aber wenn wir nach Wahrscheinlichkeiten gehen, hätte Bo Henriksen mit seiner Art und Weise die geringere Wahrscheinlichkeit, Spiele noch zu drehen oder ein Tor zu schießen als Urs Fischer. Ich finde, daher würde ich ihn gerne loben für sein Ingame-Coaching, was Wechseln angeht.
Und das große Stichwort Ingame-Coaching, was wir unter Svensson hatten, was wir unter Henriksen hatten, das sehen wir auf einmal bei Fischer. Da müssen wir einfach mal erwähnen, bei allen anderen mussten wir es kritisieren. Hier dürfen wir es mal lobend erwähnen. Auch wir sagen an der einen oder anderen Stelle, er dürfte vielleicht mal etwas früher wechseln. Aber das, was er tut, hat wenigstens Hand und Fuß und ist erklärbar. Und das ist schon mal ein großer Unterschied zu den anderen.
Du kannst es einfach nachvollziehen und kannst dich auch damit identifizieren, weil du denkst, ah ja, okay, wenn ich jetzt der Trainer wäre, würde ich, glaube ich, ähnlich handeln. Das Problem ist eher, und deshalb wollte ich die Klammer setzen, das Problem mit der individuellen Qualität, die dann von der Bank kommt, da bist du einfach eingeschränkt, wenn du dann Amendo Sieb einwechselst im Vergleich zu einem Jan-Niklas Beste oder wenn du Nelson Viper einwechselst im Vergleich zum Vincenzo Grifo, die halt einfach nicht diesen Impact haben und nicht so weit sind, wie andere gestandene Spieler, als auch bei Freiburg, die dann reinkamen, die einen Suzuki, wahnsinnig geiler Zocker, gar nicht überhaupt gebracht haben, ne?
Wir hätten die Möglichkeit auf den Folgentitel Suzuki gegen Kawasaki gehabt.
Alter.
Möchte ich einmal sagen.
So fresh von Julian Schuster.
Unter aller Sau, hat gar keinen Humor, ja, der Mann. Ja. Aber trotzdem, er hat ja rotiert, also Urs Fischer hat rotiert, in der Startelf schon Kawasaki gebracht, Ferracznik gebracht, also hat ja auch da schon Anpassungen gemacht. Wie siehst du Kawasaki jetzt gerade in seiner Entwicklung? Weil das war ja schon jemand, der defensiv anfällig ist, nach wie vor ein kleines bisschen, aber ich habe das Gefühl, der entwickelt sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und er erinnert mich in seiner Dynamik, in seiner Körpersprache, in seiner Art, Zweikämpfe zu führen, auch teilweise, wie konsequent er sie führt, nicht vergleichbar, aber schon erinnert er mich an einen Kai Schusano.
Ja, nur dass er die Entwicklungsschritte nicht im selben Tempo macht wie natürlich Kai Schusano. So, das finde ich, ist der große Unterschied, dass er halt einfach länger braucht für diesen Adaptionsprozess. Aber ich finde den so in seinem Antritt bockstark. Also der kann richtig gut zustechen, wenn es um die Balleroberung geht, weil er so schnelle Schritte hat und dann vor den Gegner kommt.
Quick as fucky, oder was?
Das hast du jetzt gesagt. und der macht's einfach grundsolide. Ich finde, was jetzt gegen Freiburg hat ihm ein bisschen die Frische gefehlt. Kann auch ein bisschen variabler werden, auch so was das Besetzen von Räumen angeht oder auch so dieses Freilaufverhalten. Aber das ist ein Spieler, wo einfach, klar, Kaufoption gezogen, No-Brainer, wird sich weiterentwickeln, hat da noch einiges an Potenzial und hat schon gute Schritte gemacht. Deshalb fand ich es ordentlich. Man konnte nicht mehr von ihm erwarten und gerade gegen Straßburg habe ich ihn besser gesehen als gegen Freiburg. Gegen Straßburg hat er mit seinen Balleroberungen in der ersten Halbzeit als Vorbereitung für ein paar Torschüsse schon auch einen großen Impact gehabt.
Absolut. Und die Entwicklung war nicht zwangsläufig so abzusehen. Also ich erinnere mich noch an die Conference League. Wir hatten es letzte Woche auch schon eingewechselt worden, auch wieder ausgewechselt worden, weil er wirklich Böcke geschossen hat und konsolidiert sich, arbeitet an sich. Also er bringt ein anderes Potenzial mit als der eben erwähnte Amindu Sieb, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, der ist ein sehr großer sozialer Kleber in der Kabine. Anders kann ich mir nicht erklären, warum der nach wie vor eingewechselt wird. Also, weil fußballerisch bei aller Liebe ist das wenig oder es ist sehr überschaubar. Vielleicht ein guter Zweitligastürmer, vielleicht jemand dafür, aber nicht in der Bundesliga, bei aller Liebe nicht. Und ich glaube, das wissen die Bayern, wo er ja ausgeliehen ist, auch selber. Also für ihn ist wirklich die Frage, wie geht es nach Mainz 05 für mich weiter? Und ich glaube nicht, dass er hier gehalten wird.
Ich glaube auch nicht, dass ein Bundesligist ihm einen Kaderplatz geben wird, weil für mich ist er einfach technisch zu schwach und macht aus seiner Stärke, nämlich seinem Speed und aus seiner Körperlichkeit einfach viel zu wenig, weil er ist wieder ein guter Wandspieler, der die Körperlichkeit nutzt, um Bälle fest zu klemmen, klatschen zu lassen und so ist es ja auch ein wichtiger Faktor. Noch setzt er seinen Speed in so vielen Situationen ein, dass du denkst, der hat einen Impact einfach auf dieses Spiel. Man muss ja auch sagen, klar, er passt noch eher in dieses System. Wenn wir jetzt irgendwie über Kawasaki reden, ist der große Unterschied. Böwing kam ja auch. Böwing passt einfach null in dieses System mehr rein. Also das war, finde ich, unter Henriksen besser, weil dieser Halbstürmer hat ihm mehr zugesagt. Aber der hat ja in Graz vor allem sehr gut funktioniert, weil das so ein Raumdeuter war, der in so einer 4-4-2-Raute auf der 10 gespielt hat, aber sehr flexibel sein durfte, mal auf dem linken, mal auf dem rechten Flügel, mal hinter den Stürmern, durch Spielintelligenz sich die Räume selbst auch gesucht hat. Da kommt er ja gar nicht rein, so in der Rolle. Und daher habe ich auch bei Kawasaki viel mehr Fantasie, dass der sich in eine Stammspielerrolle entwickeln wird, als jetzt bei Böwing, weil er einfach nicht ins System passt und bei Sieb einfach, weil die in anderthalb Jahren ich keine Entwicklung bei ihm sehe, außer dass er vielleicht ein bisschen fitter geworden ist. So. Aber da sind wir halt beim Thema, dass Mainz 05 schon im Transfersommer sich bessere Spielerprofile nochmal reinholen muss, die jetzt dann auch besser zum System passen, die aber auch, wenn wir dann quasi über so Schienenspieler reden, unterschiedliche Profile haben, auch wenn sie dieselbe Position spielen, weil ich finde auch, Niki Veratschnik hat in anderthalb Jahren kaum Fortschritte gemacht, so dass du sagst, der bringt dir was, so. Hat jetzt wieder gespielt, aber der ist für mich auch technisch zu roh im letzten Drittel. Die Flanken kommen meistens nicht an. Der erste Ballkontakt ist oft unsauber. Dann nimmt er sich Tempo und Dynamik aus der Aktion. Er wird auch nicht wirklich torgefährlich. Und ich finde, da gibt es einige Rollen, sowohl die Achter- als auch die Schienenspielerposition, wo Mainz 50 unterschiedliche Profile reinholen muss, die vielleicht auch nicht ganz so weit weg sind, wenn sie kommen von Bundesliga-Fußball, weil das muss man ja schon sagen, da sind ja Spieler gewesen, die kamen ja und die waren ja erstmal von der Qualität her keine Bundesligaspieler, sondern die brauchten ja auch die Zeit, übers Training da ranzukommen, bei Veratschnik, bei Kawasaki und so, und deshalb hat man die natürlich auch so billig bekommen. Ist eine Philosophie, aber ich finde, du musst auf der linken Schiene einen Linksfuß dir mal endlich holen, der eine Flankenqualität mitbringt, dass du auch einfach in der Schlussphase eine Flanke nach der anderen reinballern kannst, weil die kommt einfach nicht dann von dem Vene mit seinem linken Fuß. Da muss er schon immer einen Haken schlagen, wird dann eher geblockt. Wiedmar Flankenqualität finde ich jetzt auch so okay, aber also da gibt es schon ein spannendes Spiel. Deshalb bin ich mal auf diesen Transfersommer einfach gespannt, weil irgendwie im Winter ist es ja immer gut. Und gefühlt immer, wenn es drauf ankommt, wenn Mainz 05 liefern muss auf dem Transfermarkt, dann liefern sie, aber lassen sich im Sommer einfach Zeit. Ja. Ich finde zum Beispiel so ein David Herold vom KSC unfassbar spannend für die linke Schiene. Und in der zweiten Liga gibt es super einige spannende Spieler, die zu den Top-Spielern der zweiten Liga gehören. Und für mich auch, weil sie technisch die Qualität haben im Vergleich zu Amindo Sieb damals, als der kam, auch schon das Potenzial für erste Liga haben. Und von daher, als Quintessenz aus dem Spiel gegen Freiburg, wird es noch wichtiger für mich aus meiner Sicht, im Transfersommer nochmal nachzulegen, was die Qualität in der Breite des Kaders und unterschiedliche Profile angeht. Punkt.
Thema unterschiedliche Profile, du hast jetzt viel genannt. Ich würde gerne auf alle drei Spieler noch einmal kurz eingehen. Stichwort unterschiedliche Profile, Thema Böwing. Ich stimme dir zu, in dem, was momentan verlangt wird, das sind Qualitäten, die von ihm verlangt werden, die er nicht von sich aus eigentlich mitbringt. Er hat andere Qualitäten. Glaube aber auch, dass es ihm zu Pass kommen kann, je mehr Fischer ausprobiert. Also je mehr Fischer das System anpasst, je mehr er vielleicht Mitball haben will. Da kann ein Böwing dieses andere Profil sein, aber in einem anderen System, in einer anderen Ausrichtung. Nur als Gedankenspiel. Ich sehe ihn momentan jetzt aber auch nicht da in der ersten Reihe. Faracznik. Tatsächlich hat er mir gerade am Anfang der Saison und in der Mitte auch das ein oder andere Mal Hoffnung gegeben. Ich kann in ihm jemanden sehen, der zu so einem Dauerbrenner werden kann bei Mainz 05, weil höhere Wein gibt es für ihn fairerweise nicht. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Da, wo er ist, gehört er schon zur Elite. So Daniel Brosinski-mäßig. Höher wird es nicht gehen, aber das ist auch okay für ihn. Ich glaube, dass vieles bei ihm weniger technisch ist, sondern ein Kopfproblem. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass er unfassbar hektisch wird im Kopf und sich nicht runtergefahren bekommt. Also diesen Ruhepuls in Stresssituationen zu haben, diese Resilienz, die scheint er nicht zu haben. Sei das defensiv, wenn er blöde Elfmeter verursacht, um nur ein Beispiel zu nehmen, oder sei es wie gegen Freiburg, wo er frei zum Schuss kommt und das Ding nicht mal aufs Tor bringt, was einfach einen ganz anderen Abschluss verlangt. Entschuldigung, da ist er dann zu hektisch. Er sieht die Möglichkeit, er erkennt die Möglichkeit, sonst wäre er da nicht. Er weiß, welches Potenzial in dieser Chance steckt und zack ist der Korb an und bam ist der Ball weg. Für mich ist Faracznik vom Kopf her einfach nicht da, wo er gerade sein muss. Ansonsten bringt er für mich alles mit, um ein Dauerbrenner bei Mainz 05 zu werden. Und das Thema Flanken, das du angesprochen hast, das ist ja ein Thema, das sich in Teilen selbst erledigt mit der Rückkehr von Kassi. Und ich finde, du hast in den paar Minuten, die er drin war, schon gesehen, welche Qualität er mitbringt. Und ich rede da gar nicht jetzt gerade mal von den Flanken, die waren auch schon in Ordnung, sondern ich rede mal nur von seinem Positions- und seinem Stellungsspiel. Der hat es geschafft, 2-3 Freiburger zu beschäftigen, nur durch die Art, wie er sich positioniert hat. Der hat gar nicht das Magische abgezogen, aber der hat sich hochgestellt, hat sie gebunden, war eine Passoption, hat sich da mal fallen lassen, hat sofort wieder harmoniert, auch mit einem Paul Nebel, wo du sagst, okay, der macht diese einfachen Sachen wirklich richtig. Und wenn er jetzt wieder auf dem Feld ist, glaube ich, dass Spieler wie ein Niki Faracznik und Co. von ihm unfassbar viel lernen können. Und ein klein wenig weine ich dem anderen Profil noch nach. Gerade auch in der Conference League wäre ein Arnaud Nadin tatsächlich Gold wert gewesen jetzt. Und da musst du halt auf Amindo Sieb zurückgreifen. Nadin ist weg, das war's, der kommt auch nicht mehr wieder. Aber ich glaube schon, dass Kassi und Faracznik und auch Böwing schon noch, Kassi sowieso, aber Faracznik und Böwing durchaus noch Perspektiven haben können, auch wenn ich die von Faracznik höher einschätze als die von Böwing. Ich glaube nur, je probierfreudiger Fischer wird, je besser die Mannschaft mit Ball wird, desto mehr bist du auf diesen kreativen Raumdeuter da vorne angewiesen. Und ich glaube, dann kann er auch da vorne nochmal wirklich wichtig werden.
Ja, ich glaube, also Böwing aus meiner Sicht wird nie Stammspieler bei Fischer, weil Fischer wird immer in seinem 5-3-2 anfangen.
Das kann gut sein,
und
ja.
Experimentierfreudiger während des Spiels als Joker. Also ich glaube, er würde immer in der Rolle des Dauer-Jokers bleiben, weil bei Union hat er eigentlich auch immer mit drei eher defensiveren Zentralmittelfeldspielern begonnen und eher offensiver dann gewechselt, einfach aus der Grundstruktur heraus. Aber ja, bei Kassi siehst du halt einfach, ist ein Spieler, der ist halt nicht so einfach zu verteidigen, weil er verschiedene Lösungen im Repertoire hat und einerseits im Spielaufbau, wie er Spieler dann rauszieht, aber auch im letzten Drittel, und ich glaube, das ist eine Qualität, die dir dann halt in solchen Spielen, wenn er fit ist und im Rhythmus ist, schon nochmal einen Unterschied machen kann, weil A, haben wir ja oft drüber gesprochen, wie gut Paul Nebel auch von ihm profitiert hat, weil es ein Spieler ist, der hat schon eine hohe Flankenqualität. Johnny Burkhardt hat ja auch immer von Kassi geschwärmt, dass dieses Verständnis, dieses blinde Verständnis, wo die Bälle reinkommen müssen, wo Johnny reinläuft, einfach brutal gut war. Andererseits ist er ein Spieler, der halt auch sehr, sehr gute Steilpässe so in diese Assist-Zone, also zwischen seitlich 5er und seitlicher 16er-Linie spielen kann, wo Mainz und der Henriksen brutal stark war in der vorherigen Saison.
Weil sie dann häufig den Cutback gespielt genau. haben. Also den
diesen Pass Rückpass von der Grundlinie.
Auf die 16er-Linie oder den Elfmeterpunkt und dann einfach eine sehr gute Boxbesetzung hatten.
Genau, und die Bälle spielt dir in Wiedmann nicht. Die spielt dir in Waracznik erst recht nicht so. Aber hast mit Nebel und Becker schon auch Spieler, die in diese Zonen reinlaufen können, wie die mit den tiefen Läufen da sich auch wohlfühlen. Deshalb glaube ich, wird das einfach da schon nochmal eine andere fußballerische Qualität jetzt am Ende. Und von daher bin ich gespannt, aber ich bin vor allem gespannt, welche Lehren so das Management rauszieht, was den Kader angeht, weil ich sehe da schon einen mittelgroßen Umbruch in der zweiten Reihe auf jeden Fall.
Aber wir müssen keine große Angst mehr vor dem Abgang von Nadim Amiri haben, finde ich, weil die Mannschaft hat wunderbar gezeigt, dass man das auch kompensieren kann. Natürlich, die Standardqualität ist schon mal noch was Eigenes. Aber da möchte ich auch sagen, ein Anthony Cassie, langfristig unterschrieben, der kann auch sehr gute Standards treten. Also tatsächlich glaube ich, ein...
Bessere als Paul Nebel.
Auf jeden Fall. und auch, was Ecken angeht, bessere als Nadim, finde ich, fairerweise. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein Kai Schusano-Abgang wesentlich schwerer zu kompensieren sein wird, als der Abgang von Nadim Amiri, um mal eine These in den Raum zu werfen. Die können wir jetzt mal in den kommenden Wochen schauen, wie die
reift. Packen wir mal in die Schublade und dann schauen wir mal. Holen wir sie mal in 4 Wochen raus nochmal, wie es dann aussieht.
Hatte der Bude recht?
Nein.
Nein. Ja. Was glaubst du denn jetzt, wie das Spiel am Donnerstag ausgehen wird? Ich will keinen Tipp von dir, sondern einfach nur, was ist dein Gefühl?
Klar, unentschieden. 1-1. Straßburg wird Spiel machen müssen. Wird, glaube ich, ähnlich sich die Zähne ausbeißen daran, weil sie haben keine anderen Lösungen als diese Zocker an den engen Räumen, aber ohne irgendwie ein Durchsetzungsvermögen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie auf einmal 5 andere Spieler da rauszaubern. Der einzige, der dann reinkam, war dieser großgewachsene Stürmer, der, glaube ich, nochmal ein Faktor werden könnte, dass der auch startet. So.
Da vielleicht mal
Emega
kurz
in der
Innenverteidigung. Da habe ich mich dann doch nochmal kurz Blick aufs Freiburg-Spiel ein klein wenig gewundert. Chor spielte. Wo ich mir dachte, du scheinst jetzt mit Chor in der Conference League gerade zu planen. Hast du gegen Straßburg gemacht. Podolski kam gegen Hoffenheim rein, hat ein brillantes Spiel getan. Warum gibst du dem Jungen jetzt nicht auch das Spiel gegen Freiburg? A, um ihm weiter Spielpraxis zu geben und B, Dominik Chor dann eventuell halt auch für Straßburg zu schonen. Das hat tatsächlich für mich gar keinen Sinn gemacht und ich glaube, das ist noch so ein Kritikpunkt an Fischer, egal, auch wenn wir sagen, Ingame-Coaching ist schon gut und so, aber an der einen oder anderen Stelle würde ich mir schon wünschen, dass junge Spieler noch einen Tacken mehr Einsatzzeiten bekommen, weil wir das einfach brauchen, um diesen Übertrag zu schaffen, den Freiburg schon ganz anders hinbekommt. Weil so ein Podolski an Podolskis Stelle und an Podolskis Management wäre jetzt ein klein wenig sickig nach dieser Aufstellung.
Ja, ich glaube, dass die Spieler in Freiburg da in den letzten Jahren die Jugendspieler oder Nachwuchsspieler eine andere Lobby einfach bekommen haben, was Einsatzzeiten und diese Chancen angeht, ne? Die Chance musst du am Ende auch nutzen. Ich habe auch einen Freiburg-Spieler, die es nicht geschafft haben, die dann auch in die Zweitliga oder Drittliga gewechselt sind. Aber ich habe es auch nicht verstanden unter dem Gesichtspunkt, da Freiburg ja auch eine Mannschaft ist, die sehr über diese Kopfballstärke in der vordersten Linie kommt mit Matanovic, mit Höhler und Podolski da ja auch große Stärken hat. Ich hätte, glaube ich, Chor spielen lassen. Ich hätte aber einfach Da Costa auf die Bank gesetzt. Einfach, weil ich auch sage, wenn der Jugendspieler so gut ist, dann lass ihn auch mal spielen, wenn du sowieso 2 Spiele in der Woche hast. Und dann bringt er mit seinem Stärkenprofil ja auch noch was mit, was gut für dich als Team ist, gegen so einen Gegner.
Haben wir doch wieder was gefunden,
ja,
um mit Fischer schlecht zu
so
reden hier.
So ist es. Die Nadel im Heuhaufen, die wurde gesucht. Nee, wird sich schon zeigen. Also, weil das ja schon der Unterschied ist, du hast vorhin angesprochen, Freiburg hat in der Quantität deutlich mehr Spieler produziert aus der eigenen Jugend, wo man natürlich auch die Klammer setzen muss, das sind ja jetzt nicht alle Spieler, die die ganze Freiburger Fußballschule irgendwie durchlaufen haben, ne? Ein Ogbus in der Innenverteidigung, ein Mansambi, ein Makengo, die haben die halt alle zu U19 geholt. Das ist so ein bisschen wie dieses Dortmund-Phänomen, ne? Da denken alle, oh, mega Jugend, aber eigentlich haben sie die nur so zu 17 und 19 aus der Schweiz oder aus Frankreich geholt.
Du kannst auch nicht immer goldene Jahrgänge haben.
Und du kannst die nicht immer haben, ja.
Deswegen haben wir auch einen Podolski, den haben wir auch eher später geholt. Deswegen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Kann aber natürlich auch sein, dass uns Fischer, um dann nochmal auf Straßburg zu gucken, überrascht und mit Podolski startet, weil er sagt, gut, hier ist sehr viel defensiver angesagt, mehr Kopfballstärke. Und Podolski kann aber gute, lange Bälle auch spielen. Also warum sollte der das nicht machen? Wir brauchen kein Mittelfeld in dem Spiel, außer defensiv. Kick and Rush und gib ihm. Weil Haramball gegen Straßburg, wenn Urs Fischer was kann, dann ist es das.
Let's go, ja. Nee, von daher, ich glaube, kann mir vorstellen, dass wir Mindo Sieb sehen werden. Einfach wegen den Umschaltaktionen im Vergleich zu Nelson Viper, der mir auch nicht so wirklich gefallen hat gegen Freiburg. Ich dachte so, irgendwie ein Wechsel ist irgendwie verpufft. Kann sich nicht durchsetzen.
Dafür hat er mir gegen Straßburg gut gefallen, ehrlicherweise. Er hat Einsatz gezeigt. Also das, was wir an ihm kritisiert haben. Er hat ehrlich gearbeitet, er hat Balleroberungen gehabt. Er war nicht der durchschlagende Faktor. Aber die Fleißaufgaben, da hat er ein Sternchen im Heftchen verdient gehabt, fand ich persönlich.
Ja, war engagierter gegen den Ball. Ich glaube, er wird da einfach nicht glücklich neben Tizi, weil die beiden zu gleich sind in ihrer Art und Weise und das Fischer-System ja eigentlich nur mit einem Wandspieler und einem dynamischen Stürmer funktioniert und beide wollen ja eher der Wandspieler sein. Von daher weiß ich nicht. Ich würde sagen, Stand jetzt würde ich sagen, würde ihm mal eine Leihe nach Elversberg gut tun. Einfach auch aus diesem Umfeld rauszukommen mal hier, weil das ist mit diesem, was alles im Sommer war, so negativ behaftet und er kennt nichts anderes außer Mainz 05, er ist seit der U8 da. Vielleicht kämpft er sich da aber auch raus, ich finde, der hat von was Körperlichkeit, so Oberkörper angeht, schon zugelegt an Masse und so, wo man sieht, trainiert er schon dran, wenn man es von außen betrachtet, aber am Ende musst du die Chancen auch halt irgendwie nutzen. Und er hat ja jetzt schon ein paar Chancen auch bekommen und sehe ich jetzt nicht, dass er ähnlich wie Veratschnik diese Chancen halt auch genutzt hat.
Ja, stimme ich in weiten Teilen zu. Er muss eigentlich mal zu Dominik Kor und Markus Rühl in die Massephase.
Oh.
Ne? Ein bisschen Pumpe. Es muss nicht schmecken, wirken muss es.
Aber was denkst du denn mit Donnerstag? Gehst du tiefenentspannt rein, oder?
Ja, also ich verstehe deinen Sieb-Take. Ich glaube nicht, dass Sieb starten wird. Ich glaube, es wird ein Veratschnik starten, wegen dem Tempo.
Vorne drin?
Nee.
Oder wie? Oder
eher wo? Auf dem Flügel vielleicht sogar.
Ah, okay.
Also auf der Schiene. Tatsächlich, weil ich mir vorstellen kann, dass wir mit zwei Großen starten, weil auch defensiv gedacht tatsächlich und um dann einfach mal Bälle vorne festzumachen. So gar nicht, um mega da die Umschalter zu haben. Du hast genug Spieler, die schnell genug sind in deiner Truppe, von Danny da Costa auch. Dominik Kor ist schnell genug tendenziell. Deswegen, ich kann mir auch sowas durchaus vorstellen. Ich glaube, das andere ist mir fast zu offensichtlich mit Amindo Sieb und Amindo Sieb gibt mir zu wenig und er wird auch nicht mehr als eine Halbzeit spielen können, ehrlicherweise, was ich bisher gesehen habe. Und das ist fast schon ein vorprogrammierter Wechsel. Ich weiß nicht, ob Fischer das machen würde. Vielleicht überrascht er uns ja auch komplett, aber ich glaube tatsächlich, zwei Türme vorne rein ist im Schach auch nicht verkehrt, wenn du da zwei statt Bauern Türme vorne drin hast. Also von daher, ja.
We'll see. Die Wette läuft.
Ja.
Donnerstag, 21 Uhr ist Zeit der Abrechnung.
Du hast noch Bierschulden hier.
Ich?
Ja. Weißt du nicht mehr?
Nee.
Ich auch nicht, egal.
Habe ich schon wieder vergessen.
Habe ich mal in den Raum geworfen, du hast jetzt Bierschulden.
Wenn ich an diesen Dachshund hier denke.
Ja.
Hilfe.
Der gläserne Podcast. Der Domi hat hier einen Dachshund mitgebracht. Wir verraten nicht, warum und wieso. Ach, der gehört doch eh nicht hierzu. Jetzt tu mal nicht so. Und bis zum Ende
ja,
schon gar
ja,
nicht.
Ja, aber darfst ja nicht verraten.
Ja, aber dass das hier ein Dachshund ist, aber nicht als tatsächliches Tier, sondern als Luftballon an diesem Moderationstisch neben mir schwebt. Das darf man schon mal erwähnen, um die Absurdität dieser Gesprächssituation zu
verdeutlichen. Lächelt dich super an, dieser Dachshund.
Ich habe die ganze Zeit Angst, er hebt das Beinchen.
Du hast ihn aber auch perfekt positioniert in so einer Schräge, dass er gut laufen lassen könnte.
Ja, auf jeden
Fall. Auf deine Couch.
Könnte aber auch so ein bisschen seehundmäßig sein. So, arr.
Können wir, also wie heißt denn dieser Laden, wo ich den da jetzt gekauft habe?
Diesen Partyballonladen auf der Augustinerstraße.
In der Augustinerstraße.
Party,
ne?
Queens
der
oder sowas.
Sensationell, was der alles hat. Und
ich bin so sehr versucht, jedes Mal den Stormtrooper zu kaufen. Jedes Mal.
Vielleicht musst du mal zuschlagen, das war auch so ein Impulskauf. Du musst einfach mal manchmal einfach mal gegen deinen Kopf handeln. Einfach nur sagen, ey, geil.
Den nehme ich jetzt fürs Büro
mitgebracht. Ich habe jetzt hier einen 1,50 Meter langen Dachshund zum Aufblasen und das ist einfach mein Highlight des Tages.
Wir stellen den DAX von vornherein, liebe Freunde, gegen Straßburg.
Alter, ja.
Ja, genau das. Hoch und Wang, lang ist dann das Motto. Gut, ihr Lieben, ihr merkt, wir driften ab, aber ich würde sagen, wir können uns auf ein schönes Spiel in Straßburg freuen. Bist du vor Ort?
Nö.
Aber ich.
Du?
Oh, und schön. Und alle anderen übrigens auch.
Hast ein Ticket bekommen? War nicht so einfach, ne?
Also das muss ich halt ehrlich sagen, für einen Verein mit über 30.000 Mitgliedern ist der Ticketverkauf immer noch jämmerlich, wie bei einem Dorfverein. Entschuldigung. Das, also da können wir mal eine ausführliche Folge zu machen. Im Thema Ticketing läuft bei Mainz 05 immer noch so viel schief und das steht ganz dick auf meiner To-Do-Liste. Aber es kann nicht sein, wenn du beispielsweise Tickets im Warenkorb hast, dass die verschwinden. Oder wenn da steht, sie haben zu viele Tickets, du hast aber nur ein Ticket drin. Also es gab reihenweise Leute, die uns geschrieben haben, wie krass es für sie war, in dieser Situation irgendwie da hinzukommen. Oder was den Übertrag von Vielfahrern an ihre Fanclubs angeht. Es ist wirklich, oder Ummeldungen von Tickets, also es ist unter aller Sau, muss ich sagen. An der Stelle mal wirklich Ragebait. Ticketing bei Mainz 05 muss sich fundamental verändern, vor allen Dingen, wenn du über 30.000 Mitglieder hast. So, hinten raus noch mal ein bisschen wütend geworden.
So. Non-take gesetzt.
Und damit würde ich sagen, danke, dass du da gewesen bist.
De nada.
Und dann sehen wir uns wann wieder?
Müssen wir mal schauen, wir müssen noch Termine ausgemacht werden. Sind die Spiele schon terminiert bis zum 34. Spieltag?
Planst du bis Leipzig, oder?
Ja, jetzt seit Donnerstag, ja.
Ja, alles klar. Jetzt gehörst du auch zu diesen Spinnern.
Trittbrettfahrern.
Also sagen wir ein klein wenig, Domitais ist durch die europäischen Nächte auch ein klein wenig mehr zum Fan geworden.
Mainzifiziert worden.
Und damit sage ich arrivederci und ciao, ciao.
Adieu. Le Bleu.